Ich starte ja gerne mit einer Frage. Meine Frage heute ist, wen habt ihr in der letzten Zeit kennengelernt? Und wie war dieses Kennenlernen? Wie ist dieses Kennenlernen abgelaufen? Ich habe in der letzten Zeit neue Kollegen kennengelernt. Ein bisschen anders als sonst. Ich habe die im Videochat kennengelernt, noch mehr am Telefon als sonst. Es ist anders, aber trotzdem ähnlich. Geht es Kennenlernen, geht immer ab, dass wir miteinander reden, dass wir einander kennenlernen, einander Fragen stellen, zuhören. Die Frage ist, wie lernen wir eigentlich Leute wirklich kennen? Und was braucht es dafür? Wen kennen wir? Ist jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend oder abstrakt noch. Es wird gleich praktischer. Ich habe viele Leute in meinem Leben, die habe ich nie persönlich getroffen. Und die haben trotzdem eine Relevanz in meinem Leben. Die habe ich nie persönlich getroffen und die leben vielleicht auch jetzt gar nicht mehr. Ich habe Bücher über sie gelesen und ich habe Vorträge von ihnen gehört. Aber bin ihnen nie begegnet oder wenn, dann nur in großen Räumen. Und trotzdem kenne ich sie und bin ich vertraut mit manchen Gedanken. Aber kenne ich sie wirklich? So gibt es, glaube ich, in allen unseren Leben Menschen, die wir mehr oder weniger gut kennen oder zu kennen glauben. Wie lernen wir Gott kennen? Wie lernen wir Jesus kennen? Das ist vielleicht in manchen Punkten ähnlich und vieles ist davon in seinem Wort übermittelt, in der Bibel. Das ist eine gute Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Wie erleben wir ihn? Wie lernen wir ihn besser kennen? Und ich glaube, auch hier sind die Antworten, wenn wir die jetzt zusammentragen würden, so vielfältig und so unterschiedlich, wie wir sind. Wenn wir das alles zusammenstellen, werden wir auf Punkte kommen, wo wir sagen, der eine so, die andere so, jener wieder ganz anders. Der eine mag zum Beispiel das Studieren und das Lesen in der Bibel. Und das ist die Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Und das hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und jemand anderes sagt, also wenn ich draußen in der Natur unterwegs bin, da spricht der Schöpfer quasi aus allen Ecken und Poren zu mir und ich habe so eine Intensität wie kaum etwas anderes. Jemand anderes sagt vielleicht, wenn ich aktiv bin und mit Gott etwas gemeinsam mache, da erlebe ich ihn, da höre ich ihn, da nehme ich ihn wahr, da merke ich, tu dies oder das vielleicht weniger. Jemand anderes sagt vielleicht wieder, wenn ich anderen diene, wenn ich für anderen da bin, wenn ich mich einbringe, wenn ich für andere etwas tue, da erlebe ich Gott. Da erlebe ich, dass Gott mir präsent ist und sagt, oh, ich mag das, was du tust und ich gebe dir Kraft dafür, dass du es nicht aus dir heraus tust, sondern dass du mit mir so verbunden bist, dass du es aus Liebe heraus tun kannst. Jemand anderes sagt über Musik, ich brauche Lieder dazu. Ich brauche Lieder, um Gott näher zu verstehen, besser kennenzulernen, vertonte Stellen der Bibel oder Erlebnisse von anderen Menschen. So gibt es eine ganze Palette an Möglichkeiten, Gott kennenzulernen. Und ich glaube, wir dürfen eins nicht machen. Wir dürfen nicht das eine gegen das andere ausspielen und dürfen nicht sagen, das ist wichtiger oder das ist weniger wichtig oder das ist höher zu bewerten, sondern es ist unterschiedlich. Und ich wünsche mir, dass wir hier uns bereichern und sagen, versuch doch mal diesen Weg oder ich habe damit gute Erfahrungen gemacht und dass wir uns darauf einlassen. Ich habe eine Zeit lang Schwimmtraining gemacht für Teenies. Und als Trainer ist es so, dass man Aufgaben stellt und dann funktioniert das dann, wenn die Gruppe mitmacht. Und ich habe es häufig gehört, wenn ich mir neue Aufgaben überlegt habe, den Stil zu trainieren, den Stil zu verbessern, dass dann Sachen kamen wie, das kann ich nicht. Und ich dachte, ja klar, weswegen bist du hier? Kommst du ins Training, weil du schon kannst oder weil du was lernen willst? Und bei diesen Möglichkeiten, Gott kennenzulernen, das ist ganz ähnlich, begegnen mir häufig ähnliche Aussagen, wenn ich sage, die oder die Möglichkeit gibt es, dass jemand sagt, das kann ich nicht. Ich sage, ja, das ist ja auch nicht schlimm. Magst du es denn mal ausprobieren oder magst du bei deinen Möglichkeiten bleiben? Magst du weitergehen und andere Dinge ausprobieren und trainieren und vielleicht auch eine gewisse Frustration überwinden, um dann zu merken, ich kann es jetzt oder ich kann es jetzt besser oder soll es so bleiben? Auch hier, bitte versteht mich richtig, keiner muss, jeder kann. Ja, ich mache keine Vorgaben, das müsst ihr machen, aber es ist manchmal, und vielleicht versteht ihr das so, dass mich das manchmal ein bisschen belustigt, kenne ich bei mir auch, kann ich nicht, mache ich nicht. Ja, klar, wenn ich es nicht ausprobiere und weiter trainiere, werde ich es eben auch nicht können. Der Predigtext heute steht im 2. Petrusbrief und das sind Verse aus der Einleitung. Und ich weiß nicht, das teilt so die Menschheit, glaube ich, auch in zwei Lagern. Es gibt die Menschen, die Vorwörter lesen und andere, die sagen, ich komme gleich zum Hauptteil. Ich halte mich nicht lange mit dem Vorgeplänkel auf, sondern ich will zu den Fakten, ich will irgendwie schnell weitergehen. Ich muss sagen, ich kenne bei mir beides. Manchmal denke ich, nicht lang quatschen, einfach vorwärts gehen und manchmal nehme ich mir Zeit, das zu lesen. Und im 2. Petrusbrief habe ich mir die Zeit genommen und in den Vorwörtern werden ja häufig so, wird der Rahmen so gesetzt und man erfährt etwas, warum das da steht und was das Ganze einbettet. Und ich lese aus 2. Petrus 1, die Verse 2 und 3. Ich wünsche euch, schreibt Petrus, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. Soweit der Petrus. Wenn wir jemanden kennenlernen, spielt unser Gehirn uns manchmal einen Streich, weil innerhalb von Bruchteilen von Sekunden oder von wenigen Sekunden haben wir ein Bild. Die Person ist so, das ist so, wenn jemand so angezogen ist, ist das so, wenn jemand so guckt, die Mimik, die Gestik. Hier ist unser Gehirn ganz, ganz schnell und manchmal schneller, als wir das bewusst wahrnehmen. Wir sortieren Menschen ein und wir sortieren Umstände und Situationen ein. Wir kommen in einen Raum, nehmen eine bestimmte Atmosphäre wahr und so ist das dann unsere Wirklichkeit. So wie wir das wahrnehmen, so sehen wir die Person dann auch. Und das ist auch ganz gut, weil es uns hilft, manchmal schnell auf Leute einzugehen, wenn eine bedrohliche Situation ist, auch entsprechend vorsichtig zu sein. Oder wenn es ruhig und friedlich ist, uns auch zu entspannen, Ruhe zu haben. So gut wie das ist, ist auf derselben Seite der Medaille, eben auf der anderen Seite der Medaille, kann uns das Ganze einen Streich spielen, weil wir können ja verkehrt liegen. Oder wir können bestimmte Dinge rausstreichen. Und ich glaube deswegen, das hat Petrus vielleicht auch im Hinterkopf gehabt, sagt er, ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt. Das schreibt er ja vermutlich an einen Rundbrief damals zum Ende seines Lebens hin, an eine ganze Reihe an Gemeinden, also an Leuten wie hier, wie wir auch, die etliche Zeit mit Jesus unterwegs sind, etliche Predigten gehört haben, viel mit ihm erlebt haben und trotzdem schreibt er ihnen, ich wünsche euch, dass ihr Jesus immer besser kennenlernt. Das heißt, das Kennenlernen ist so ein Prozess, der ist nicht fertig. Ah, jetzt kenne ich Jesus. Das ist Haken dran. Ja, Jesus habe ich jetzt kennengelernt. Ich sage das so lustig, aber manchmal ertappe ich mich auch so dabei, dass ich denke, ich kenne Jesus ja. War ja schon lang genug. Ja? Und Petrus sagt hier, lernt ihn besser kennen. Es gibt immer, und das ist das Zuversichtliche für mich dahinter, es gibt immer mehr. Also wenn ich Jesus besser kennenlernen kann, kann ich auch immer mehr von ihm verstehen und das wird gut für mich sein. Weil, und Petrus begründet das, wenn wir ihn besser kennenlernen, werden wir in einem immer größeren Maße Gnade und Frieden erfahren. Auf diese beiden Aspekte, Gnade und Friede, möchte ich eingehen. Was ist Gnade? Gnade ist, allein das ist ein abend- oder tagfüllendes Thema, ist eine unverdiente Gunst, die mir jemand gewährt. Ohne dass ich etwas dazu beitrage, bekomme ich etwas Gutes, bekomme ich Gunst, bekomme ich Wohlgefallen, bekomme ich was Positives in mein Leben. Im Römerbrief schreibt Paulus, durch Christus ist uns alles geschenkt. Das ist Gnade. Alles, was wir brauchen und auch in den vielen Briefen im Neuen Testament ist durchzogen eigentlich davon, dass Gott uns alles gibt. Er will, dass wir in Fülle leben, dass wir aus dem Vollen schöpfen und er gibt uns das umsonst, ohne dass wir was tun können, ohne dass wir es tun brauchen. Sogar wenn wir was dafür tun würden, ist es, glaube ich, manchmal abträglich. Für die, die ähnlich alt sind wie ich oder älter, es gab in den 80ern einen Film, der hieß oder heißt Die Glücksritter. Manche schmunzeln, da geht es im Prinzip um eine Wette. Wenn ich eine ganz arme Person, die in ganz sozial armen Verhältnissen lebt, in den Rahmen setze, vor dem man sehr Reichen und den Reichen an die Position des Armen bringe, werden die beiden sich verändern, so wie ihr Umfeld ist. Ja, also quasi so ein Rollentausch. Und sie nehmen diesen armen Menschen, der bettelnd auf der Straße lebt, und stecken ihn in ein reiches Leben, machen ihn zum Geschäftsführer ihrer Bank. Und er hat eigentlich Zugang zu allem. Und er ist dann in seinem Haus, das er geschenkt bekommt, und bedient sich am Essen. Da ist ein Buffet aufgebaut und er steckt alles in sich rein und sammelt alles und greift alles an sich. Und dann sagt sein Diener: Was machen Sie denn da? Er meint: Ja, ich packe das ein. Ja, was mache ich denn hier? Und dann sagt er: Das ist doch eh dir. Das brauchst du dir gar nicht nehmen. Das nimmt dir niemand weg. Es ist deins. Und er versteht das gar nicht. Und ich glaube, so geht es mir auch an vielen Stellen und vielleicht auch manchen von euch, wenn Gott sagt: Ich schenke dir alles, was du brauchst, dass wir es erstmal gar nicht fassen können. Dass er mit alles wirklich alles meint. Das ist Gnade. Er will uns alles geben, was wir zum Leben brauchen. In der Bergpredigt: Seht die Spatzen an, sie sehen nicht, sie ernten nicht und unser himmlischer Vater ernährt sie doch. Glaube ich das immer? Das ist Gnade. Das glauben zu können, ist auch Gnade. Dass Gott wirklich alles gibt. Im Galaterbrief, jeden, der weiterkommen will im Glauben, ist, also das ist etwas, ein Brief, der mich immer wieder sehr packt. In Galater 3 heißt es: Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündigt wurde? Ist Gott gut zu uns? Wirkt Gott Wunder unter uns, indem er uns Gutes tut, indem er uns Fülle gibt, weil wir uns an seine Gebote halten? Nein, weil wir ihm glauben, dass er gnädig ist. Und so oft ertappe ich mich dabei, wie ich versuche, selber zu leisten, etwas zu tun, dass Gott auf mich stolz ist. Gott sagt: Das ist gar nicht der Punkt. Ich bin stolz auf dich, weil ich dich erwählt habe, weil du meine geliebte Tochter, weil du mein geliebter Sohn bist. Deswegen erfreue ich mich an dir. Es gibt nichts, wie du diese Liebe steigern kannst. Es gibt nichts, wie du meine Gnade noch größer machen kannst. Die ist da. Und ich glaube, dass wir oft so geprägt sind, dass wir denken, Gott ist besorgt über mein Verhalten. Wenn ich es mal wieder vermassle, wenn ich mal wieder daneben liege, wenn ich mich anders verhalte, als er es erwartet. Ich glaube, damit hat Gott kein Problem, weil dieses Problem hat Jesus am Kreuz erledigt. Die Frage ist: Glaube ich Gott, dass er mir gnädig ist, egal wie ich mich verhalte? Glaube ich das wirklich, dass Gnade für mich da ist? Dass sie wie ein Wasserhahn ist, den ich aufdrehen kann und dann kommt frisches Wasser raus, Wasser des Lebens, Wasser der Freude, der Hoffnung, der Zuversicht, die für mich gilt? Oder kann ich das mehren, indem ich mich gut verhalte? Oder erwartet Gott das von mir, dass ich gut bin? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das zu trennen. Wenn wir über Glauben nachdenken, dass der Glaube das Maß ist, wie ich die Gnade erfahre. Also ich habe ja gerade einige Male gesagt, dass es wichtig ist, Gott zu glauben, dass er mir gnädig ist. Können wir bei der Gnade genauso in so ein Leistungsdenken wieder hineinfallen. Ich muss mehr glauben, damit ich mehr Gnade erfahre. Oder Gott erwartet ja von mir, dass ich glaube. Und ich glaube und bin überzeugt, dass es bei dem Glaube auch nicht um Leistung geht. Dass ich mich anstrengen muss zu glauben. Auch der Glaube ist etwas, was uns geschenkt wird. Und ich habe ein Bild gehört, das hat mir sehr geholfen, für mich das weiter zu verstehen, dass der Glaube ist wie ein Fluss ist, der vor mir vorbeizieht und treibt und er hat eine gewisse Strömung. Und für mich geht es darum, mich dort hineinzugeben. Das ist die Hingabe, von der in der Bibel gesprochen wird. Mich dort in diesen Fluss hineinzugeben, in Gott hineinzugeben, in seinen Willen hineinzugeben und zu erleben, dass er gnädig ist. Es geht nicht darum, dass ich versuche, das zu glauben, sondern Vertrauen, mich dort hineinzugeben und Gott hinzugeben und zu sehen, was er tut und das zu erleben. In immer größerem Maße werden wir Gnade erfahren und Frieden. Und auch Frieden ist auch so ein großes, so ein hohes Thema, so ein großer Begriff. Ich wage nicht, den jetzt zu definieren. Ich gebe Gedanken von mir weiter. Ich denke, dass Friede eine innere Ruhe ist, eine innere Gelassenheit, eine Ausgeglichenheit, ein Ruhigwerden über und in Situationen. Und für mich kommt Friede immer mit der Gegenwart Jesu einher. Ich kann das Ganze aber auch abgrenzen und etwas gegenüberstellen. Das Gegenteil von Frieden ist Krieg, ist Unruhe, ist Streit. Und vielleicht sagen wir jetzt, ich erlebe aber Ablehnung und Zurückweisung. Ich erlebe Streit. Ich werde ausgegrenzt und Jesus sagt, ich weiß. Vielleicht erlebst du oder hast erlebt, dass du oder jemand misshandelt wurde, dass Gewalt im Spiel war und Jesus sagt, ich weiß. Vielleicht sagen wir, ich bekomme keine Anerkennung, ich bekomme keine Gunst, ich bekomme keine Wertschätzung, ich bekomme keine Achtung von meinem Umfeld, von meinen Mitmenschen, von meiner Partnerin, von meinem Partner, von meinen Kindern, von meinen Eltern. Jesus sagt, ich weiß. Du bist krank oder du erlebst Krankheit und Leid und Schmerz und Tod. Und Jesus sagt, ich weiß. Du sagst, ich wurde hintergangen. Ich wurde belogen und betrogen. Ich wurde und werde ausgenutzt. Und Jesus sagt, ich weiß. Und was bringt dir das, dass du sagst, Jesus weiß das? In Jesaja 53 hat Jesaja einen Blick auf Jesus hin. Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn. Denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt war, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle aber gingen wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere Schuld aufgeladen. Jesus weiß nicht nur, sondern er ist eingetreten dafür. Er hat unsere Krankheit, unsere Ablehnung, unsere Missachtung, unsere Misshandlung, unsere Not, unseren Tod hat er auf sich genommen, um zu sagen, du darfst heil sein, du darfst frei sein, du bist anerkannt, du bist geliebt, du bist wertgeschätzt, du bist wertvoll, du bist unendlich kostbar für dich. Jesus hat das getauscht, er hat es genommen, damit wir Frieden haben, damit wir zur Ruhe kommen können. Er weiß nicht nur, dass wir innerlich manchmal gespannt sind wie ein zerberstender Bogen, dass wir niedergedrückt sind und verzweifelt sind. Er weiß es nicht nur, sondern er sagt, ich habe es auf mich genommen und ich lade dich ein, zu mir zu kommen und das einzutauschen. Ich will dir Frieden geben und ich will dir Ruhe geben und ich kann es dir. Ich bin der Einzige, der dir Ruhe geben kann, weil ich gnädig bin und weil ich gütig bin. Im Neuen Testament lesen wir an vielen Stellen, dass Jesus unser Retter ist. An vielen Stellen rettet Jesus Menschen und der Begriff, der dort immer wieder auftaucht, über 100 Mal, ist Sozo im Griechischen. Und Sozo übersetzen wir meistens nur mit retten und retten. Gemeint ist aber im Griechischen viel, viel mehr und die Leute der damaligen Zeit hatten viel weiteres Verständnis. Und zwar meint Sozo auch freisetzen, frei werden, heil werden, ganz werden, wiederherstellen, neu gemacht werden. Und ich glaube, wir tun gut daran, diese Breite dieses Begriffes mit hineinzunehmen, wenn wir sagen, Jesus ist unser Retter. Er hat uns nicht nur gerettet, dass wir nicht in der ewigen Trennung von Gott leben müssen. Das ist schon allein eine immense Tat, die mit nichts aufzuwiegen ist. Aber Jesus geht viel, viel weiter, weil er nämlich das erfüllt, was Jesaja als Prophetie empfangen und weitergegeben hat. Dass er sagt, ich mache euch frei. Glaubt ihr mir? Vertraut ihr mir? Und nur in der Gegenwart Jesu finden wir Frieden, weil wir bei ihm heil werden und neu starten dürfen. Und das ist mir bewusst, das ist jetzt allgemein und jeder von uns steht in einer persönlichen Situation und sagt vielleicht, aber an den und den Punkten geht es nicht weiter. Für mich empfunden geht es null weiter. Ja, das mag sein. Und das kann ich jetzt auch hier nicht auflösen. Aber ich für mich, ich habe entschieden, Gottes Wort ist wahr. Und Jesus lebt heute und hier. Und Jesus ist heute unsere Zuversicht und unsere Hoffnung. Er ist es, der uns Halt gibt. Und ich habe es in vielen Fällen erlebt, dass Jesus Halt und frei macht und Rahmenbedingungen verändert. Vor kurzem ist in meiner Nachbarschaft, kam jemand zu mir und ist an Krebs erkrankt. Und es fanden mehrere Gebete statt. Auch hier bitte, es gibt kein Rezept. Aber es ist lange nicht so gekommen, wie es viele, viele Ärzte prognostiziert haben. Und mancher Krebs ist einfach verschwunden. Einfach in Anführungszeichen. Halleluja, danke Jesus. Und es gibt andere Menschen, die bleiben in ihrer Krankheit. Kann ich das erklären? Nein, ich bin nicht Gott. Aber ich weiß, dass Jesus heilt und dass er es tut. Ich weiß und erlebe Menschen und erlebe es selbst bei mir, dass ich in meinen Gedankengebilden feststecke und nicht weiterkomme und mich verrenne. Ich merke, wie ich frei werde und ich erlebe das in meinem Umfeld. Und ich erlebe andere Menschen, wo das nicht passiert. Ich rechne mit Jesus. Ich rechne mit ihm und erlebe seinen Frieden. In der Firma, für die ich früher tätig war, und heute haben das viele, jede Firma, die was auf sich hält, hat ein sogenanntes Benefit Package auf ihrer Homepage stehen für Bewerber. Jeder ringt um die guten Kandidaten. Worum geht es dabei? Das ist ein Leistungspaket, das ein Unternehmen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbietet. Benefit Package. Bei uns gab es früher die Möglichkeit, über einen großen Reiseveranstalter vergünstigt Urlaubsreisen zu machen. 30, 33, manchmal 40% günstiger. Und wir als Familie haben das sehr oft in Anspruch genommen. Und andere, ich habe dann beworben in der Firma dafür, habe gesagt, hier, mach das auch, das ist total prima Angebot. Und ich habe von ganz vielen gehört, na, ich bin ja Mitarbeiter, ich leiste meine Arbeit, ich kriege mein Geld, aber das wäre zu viel, das brauche ich nicht. Ich möchte mich da nicht zu abhängig machen. Ich glaube, dass es uns Christen manchmal auch so geht. Ich bin ja gerettet, das reicht. Aber Full Package von Gott, wirklich Fülle, Leben im Überfluss, weiß ich nicht. Nehme ich das in Anspruch? Und das ist etwas, wo Gott sich nicht aufdrängt. Wo Gott sagt, ich halte sie hier hin. Möchtest du es? Möchtest du beschenkt werden von mir? Und lassen wir es dabei zu, uns so beschenken zu lassen, wie Gott es will oder wie ich es will. Weil das dürfen wir bei allem, glaube ich, nicht vergessen. Gott ist nicht der Weihnachtsmann und Gott ist nicht der Wunscherfüller und der Glücklichmacher und der Seelentröster. Ich überzeichne das jetzt, weil es manchmal den Anschein hat. Gott ist immer noch Gott und Gott ist souverän. Und Gott handelt, wie er will. Und ich kann Gottes Handeln nicht beeinflussen. Aber ich weiß, was er will. Und er will Gutes. Und er will es für uns und er will es durch uns. Und das ist für die, die weiterdenken möchten, wenn wir in Gnade und in Frieden leben, startet das immer bei uns. In meinem Herzen macht sich Friede breit. Ein Friede, der höher ist als alle Vernunft, wie Paulus schreibt. Und der wirkt sich aus in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld, mit dem ich lebe. Und das ist der Weg, wie Gott diese Welt verändern will. Und das bringt mich zurück zu meinen Lehren, die ich gerade für mich so zusammentrage. Gott ist mit dieser Welt noch nicht fertig. Er sieht die Missstände, er sieht die Not und er möchte sie verändern und er möchte es mit uns tun. Deswegen möchte er in unserem Herzen anfangen und uns zeigen, wie gnädig und gütig er ist. Bietet uns seinen Frieden an, um uns zu verändern und diese Welt zu verändern, um diese Welt besser zu machen. Das ist der große Auftrag. Das ist die Rettung, die wir in die Welt hineintragen sollen. Das ist unser Auftrag. Und dieser Auftrag ist viel zu groß, als dass ich den tun könnte. So oft schaudert mir davor. Und er gelingt nur in der engen Beziehung mit Jesus. Ich glaube, als Kirche sind wir das Lazarett der Welt. Wir sollen Menschen, die ohne Orientierung sind, oder können wir genauso dazugehören, und ohne Hoffnung sind, die voller Leid und voller Schmerz und vielleicht auch voller Verbitterung sind, sollen wir zu Jesus bringen. Und er tauscht das ein am Kreuz. Er hat es auf sich genommen. Es ist da und es ist verfügbar. Und da ist die Frage, und so schließe ich ja meistens gerne, was möchtest du? Was darf Jesus dir tun? Und da möchte ich ein Gebet sprechen und einladen, das mitzusprechen, mitzudenken. Jesus, ich danke dir, dass du alles gegeben hast, um Beziehung zu uns zu haben. Du hast alles aus dem Weg geräumt, was uns von dir und von dem Vater trennt. Ich danke dir, dass du den Weg gegangen bist. Danke, dass du unser Retter bist. Unser Retter, der uns aus Sünde und Tod befreit hat und der uns frei macht und neu macht und heil macht, der uns Leben in Fülle anbietet. Und ich bete, dass deine Liebe und deine Gnade immer größer für uns ist als das, was um uns herum passiert. Dass nicht die Umstände uns bestimmen, sondern deine Gegenwart, deine Liebe, deine Treue, deine Gnade und dein Frieden. Amen.